Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Bernhard Kempf. Willkommen. Lange Schichten, viel Wochenendarbeit und zu wenig Personal. So sieht er aus, der Alltag vieler Krankenhausärzte. An den drei Standorten der Berliner Charité gab es deshalb einen Warnstreik der Ärzte. Anlass der Aktion sind die laufenden Verhandlungen über einen neuen Haustarifvertrag für die Charité. RBB-Reporterin Miriam Keuter hat die Protestaktion in Berlin begleitet.
Mit uns nicht, so schallt es von einem Lautsprecherwagen am Robert-Koch-Platz. Hier haben sich am Vormittag mehrere hundert, meist junge Ärzte, versammelt. Unter ihren weißen Kitteln tragen sie T-Shirts, auf denen steht: It's not charity, das ist keine Wohltätigkeit. Eine Anspielung auf die Tarifverhandlungen mit ihrem Arbeitgeber, der Charité, die in Stocken geraten sind. Es geht um mehr Geld, aber vor allem um bessere Arbeitsbedingungen, sagt der Landesvorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Peter Bobbert.
Wir wollen mehr Zeit für unsere Gesundheit. Wir wollen Zeit des Ausruhens haben. Wir wollen die Begrenzung der Bereitschaftsdienste. 15 Bereitschaftsdienste im Monat, das ist Normalität, keine Ausnahme. Wir wollen eine Obergrenze von 4 bis 5. Wir wollen freie Wochenenden haben. Wir wollen, dass die Arbeitszeit, die wir ableisten, nicht 60 bis 80 Stunden die Woche ist, sondern so wie auch im Tarifvertrag geregelt 42 Stunden. Schlicht, wir wollen wieder Arbeitsbedingungen, in denen wir gut arbeiten können, in denen wir gesund arbeiten können und das Beste für unsere Patientinnen und Patienten machen können.
Rund 400 Ärzte aller drei Standorte aus Mitte, dem Virche im Wedding und dem Benjamin Franklin Krankenhaus in Steglitz sind dem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt. Zumeist junge Ärzte, die jetzt schon von sich selbst sagen, sie seien am Limit, so Bobbert.
Die Charité selber hat eine Umfrage gestartet und bei den unter 40-jährigen Kolleginnen und Kollegen sagen nur 15%, sie würden den Arbeitgeber weiterempfehlen aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen. Das sagt schon alles und wir müssen der Charité-Spitze heute die Augen öffnen, damit sie endlich die Verbesserung der Arbeitsbedingungen vollzieht.
50 bis 80 Stunden Wochen seien normal, ständig Bereitschaftsdienste, außerdem keine Zuschläge bei Wochenend- und Feiertagsarbeit und dazu die knappe Personaldecke. Es sei Zeit für Veränderung, sagt auch eine junge Ärztin. Sie hat sich extra für den Streiktag einen Einhornreifen ins Haar gesteckt, als Symbol für ihre Tätigkeit auf der Pädiatrie, der Station für Kinderheilkunde. Sie klingt resigniert und hofft auf Veränderungen, die sich im Tarifvertrag widerspiegeln.
Also es ist extrem stressig. Wir müssen extrem viele PatientInnen auf einen geringen Personalschlüssel betreuen. Und so muss man an der Zeit sparen für längere Gespräche. Die Medizin wird manchmal nicht so gründlich gemacht, wie wir sie gerne machen würden. Und wir hätten auch gerne mehr Zeit für Gespräche mit Angehörigen. Und es ist gerade an einem Limit, wo man eigentlich seine Arbeit gar nicht mehr richtig sorgfältig machen kann, so wie wir das eigentlich gerne würden.
Gemeinsam mit anderen jungen Ärzten wird sie diesen Tag auf der Straße und nicht im Behandlungsraum verbringen, auch wenn sie eigentlich lieber dort wäre.
Warnstreik der Charité-Ärzte in Berlin, RBB-Reporterin Miriam Keuter berichtete. Putins Gaskrieg, der ist überall spürbar. Öffentliche Gebäude werden auch bei uns nachts nicht mehr angestrahlt. Und außerdem wird die Heizung dort gedrosselt. Das alles soll dabei helfen, Energie zu sparen. Das gilt auch für die Unis und Hochschulen in Berlin und Brandenburg. Auch hier gilt eine Obergrenze der Raumtemperatur von 19 Grad. Aber was bedeutet das eigentlich für den Lehrbetrieb? Unsere Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat in Brandenburg mal nachgefragt.
Thilo Pelzer hat gut zu tun in diesen Wochen. Viele der Fenster hier am Standort der Uni Potsdam am Neuen Palais sind noch aus Holz und einfach verglast. Wenn es ums Energiesparen geht, alles andere als optimal. Wird ihm ein undichtes Fenster gemeldet, kommt der Hausmeister erstmal mit dem Dichtband vorbei.
Also wir dichten jetzt nicht jeder Fenster ab. Fenster, die dicht sind, brauchen wir nicht abdichten, logischerweise. Fenster, die aber logischerweise ziehen, wo man davor sitzt und einem kalte Füße bekommt, da arbeiten wir nach.
Für die Brandenburger Hochschulen gilt wie für alle anderen öffentlichen Gebäude nun die Temperaturvorgabe von 19 Grad. Höher darf in diesem Herbst und Winter nicht geheizt werden. Deshalb kontrolliert Hausmeister Pelzer nun auch die Thermostate in den Hörsälen.
Je nachdem, ob man sich bewegt oder nur sitzt, als Student, der im Hörsaal sitzt und zuhört, dem wird es wahrscheinlich bei 19 Grad ziemlich kalt. Bei mir, der den ganzen Tag hin und her rennt an der Uni, dem ist auch bei 19 Grad schon ziemlich warm.
Doch nicht alle Studierenden auf dem Campus am Neuen Palais fürchten kalte Hörsäle. Darauf könne man sich einstellen, meinen hier viele.
Ich glaube nicht groß anders. Also einfach mit Tee, Schal, noch einen Pulli mitnehmen und dann wird das, denke ich. Für mich persönlich ist es okay, weil ich es eigentlich schon sinnvoll finde, irgendwie Energie auch in der Gesellschaft zusammen irgendwie zu sparen.
Ich guck mal, ob ich das überhaupt merken würde. Außerdem 19 Grad hört sich jetzt für mich nicht kalt an. Letztlich, wir sparen ja Energie und die Ukraine hat einen viel, viel höheren Preis.
Auch die meisten Brandenburger Unis planen trotz steigender Energiekosten ein normales Semester. Nur einzelne Hochschulen wie die TH Brandenburg wollen besonders große oder energieineffiziente Hörsäle im Winter zeitweise schließen. Auch über eine Ausweitung der vorlesungsfreien Zeit rund um Weihnachten wird hier und da zumindest nachgedacht. Doch vor allem gehe es um langfristige Maßnahmen, sagt Matthias Zimmermann von der Uni Potsdam.
Also einiges passiert schon seit Monaten und teilweise Jahren. Also die Beleuchtung wird ersetzt durch neuere LED-Lampen. Viele energiefressende Weißgeräte werden ausgetauscht, Kühlschränke. Das ist ja auch in Laboren ein Thema. Das wird alles schon relativ lange gemacht, ist im Sommer nochmal intensiviert worden. Dann wird die Nachtabsenkung verlängert. Das heißt, die Temperatur, die über Nacht läuft, wird eben morgens ein bisschen länger gehalten. Und die Warmwasseraufbereitung wird reduziert, da wo es möglich ist.
Zurückzukehren zu Online-Vorlesungen, das ist für die Brandenburger Hochschulen derzeit keine Option. Und auch aus Sicht des Wissenschaftsministeriums hat die Lehre in Präsenz weiterhin Priorität. Wenn auch ab sofort bei höchstens 19 Grad.
Wie lernt es sich bei 19 Grad in Brandenburger Unis? Dieser Frage ist RBB-Reporterin Amelie Ernst nachgegangen. Illegal Müll nach Polen bringen, das passiert regelmäßig. Im Jahr 2020 sind laut Polizeistatistik allein 230 illegale Abfalltransporte verfolgt worden, doch nicht alle Fälle werden auch bekannt. Das Bundesamt für Güterverkehr, Umweltbehörden und Abfallgesellschaften wollen mit gemeinsamen Kontrollen abschrecken. Von der Autobahn bei Frankfurt berichtet RBB-Reporter Tobias Hausdorf.
Die A12 bei Frankfurt, kurz vor der polnischen Grenze. Frank Tomauk hat einen LKW auf einen Schotterparkplatz geleitet.
Machen Sie bitte mal den Motor aus.
Ein junger Fahrer, blond mit Brille, öffnet die Tür. Die Füße in bequemen Latschen, doch er spricht nur Polnisch und Englisch.
Inspektor Transportor von Niemiec, Controller.
Tomauk ist seit 26 Jahren beim Bundesamt für Güterverkehr. Polnisch hat er mit der Zeit gelernt, das helfe beiden Seiten bei den Kontrollen. Tomauk mit Warnweste blättert durch die Dokumente. Ein wichtiger Anhang fehlt.
Annex Schedem.
Ohne das Dokument darf er das geladene Eisen nicht weitertransportieren. Der Fahrer ruft seinen Chef an, der schickt eine PDF aufs Handy. Tomauk will trotzdem die Ladung sehen.
Es könnte kontaminiertes Eisen sein, es könnte auch normales Eisen sein. Vorhin hatten wir Eisenbahnschwellen, die rochen schon.
Laut Dokument zerkleinert das Metall auf dem Weg nach Litauen. Es sieht aber wie rötlicher Sand aus. Das wird erst einmal geprüft. Etwa 30 Leute führen die Kontrollen an der Autobahn durch. Daran sind viele beteiligt. Das Bundesamt für Güterverkehr, Umweltbehörden aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen und die polnischen Pendants. Berend Wilkens von der Sonderabfallgesellschaft Brandenburg-Berlin erklärt, warum sie vermehrt kontrollieren.
Durch diese Kontrolle wie heute hoffen wir natürlich auch auf einen Abschreckungseffekt. Wir hoffen, dass die Unternehmer zu der Auffassung gelangen, dass die Gefahr, dass sie entdeckt werden, groß ist.
Wer erwischt wird, dem drohen Geldstrafen oder bis zu 5 Jahre Haft. Die Zahl der Fälle und die Menge haben zugenommen. Über 100.000 Tonnen illegalen Mülls muss Wilkens noch aus Polen zurückholen. Europol schätzt, dass beim illegalen Handel mit normalem Müll europaweit pro Jahr bis zu 10 Milliarden Euro Gewinn gemacht werden. Die Zusammenarbeit mit den polnischen Kollegen klappe dank Übersetzerin gut.
Wir werden den Abfall zurückbeordern an den Ausgangspunkt.
Ein illegaler Transport ist mittags dann auch dabei. Die Ladung, Textilien und Industrieabfall ist falsch deklariert. Der LKW muss zurück in die Stadt Brandenburg, wo er herkam. Der junge Fahrer mit dem fehlenden Dokument darf später weiter. Beanstandet wird, dass er es nur als digitale PDF dabei hatte.
Soweit die Reportage von RBB-Reporter Tobias Hausdorf über verstärkte Kontrollen wegen illegaler Mülltransporte auf der A12 in Richtung Polen. Die sogenannten Stolpersteine erinnern an Menschen, die von den Nazis deportiert und ermordet wurden. In vielen Kommunen sind die bronzenen Steine bereits in Gehwege eingelassen. In Spremberg im Landkreis Spree-Neiße war das noch nicht der Fall, bis jetzt. RBB-Reporter Sascha Erler war dabei, als dort der erste Stolperstein verlegt wurde.
Schüler legen Kieselsteine und weiße Rosen ab am Stolperstein. Eine späte Ehre für Elfriede Ruller, eine Frau, die ein unauffälliges und schwieriges Leben gelebt hat.
Elfriede Ruller war eigentlich eine einfache Frau. Sie hat in Spremberg gelebt, hat ihre Familie gehabt, hat 2 Kinder großgezogen, hat es nicht gut gehabt in Spremberg, war eine von den Armen. Menschen.
Mehr als 3 Jahre lang hat Gunter Müller zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Spurensuche das Leben von Elfriede Rolla rekonstruiert. 1894 wurde sie geboren, kam in den 30ern nach Spremberg. 1940 wurde sie verhaftet. Angeblich begann sie in ihrer Zelle Selbstmord. Die Nachforschungen führten Regine Branske weit aus Spremberg hinaus.
Wir waren im Archiv in Potsdam gewesen. Dort kann man sehr, sehr viele Unterlagen bekommen. Aber es war mal die Frage, finden wir überhaupt Unterlagen über Elfriede Rolla, weil sie ja wirklich leider eine anonyme Mitbürgerin in dieser Stadt war bis zum heutigen Tage.
Dass Spremberg erst jetzt einen Stolperstein bekommt, ist eigentlich verwunderlich. Denn dass es jüdisches Leben in Spremberg gab, ist angesichts der Textilindustrie klar, sagt Bürgermeisterin Christine Hantier. Sie liest jedes Jahr am 9. November die Namen der deportierten Mitbürger vor.
Es ist sehr wichtig, dass nun auch in Spremberg mit einem Stolperstein daran erinnert wird, wie jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger auch in Spremberg verfolgt wurden.
Schon direkt nach der Verlegung melden sich die ersten Interessenten, die in der Arbeitsgemeinschaft bei weiteren Nachforschungen mithelfen wollen. Geht es nach der Arbeitsgemeinschaft, wird ab jetzt jedes Jahr in Spremberg ein Stolperstein verlegt.
Soweit der Bericht von Sascha Erler aus Spremberg. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.